Hallo, willkommen zurück zu Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und Escort-Callboy, bin hier im Podcast für euch da als Ratgeber, Labertasche, Philosoph und wie ich immer sozusagen pflege, für die heißklebrigen Momente des Lebens. Und jetzt war es ein paar Wochen lang doch immer doch sehr schwermütig und jetzt hatte ich zwei meiner Meinung nach lockere Themen und heute wird es mal wieder richtig schön professionell, denn ich bin eingetaucht in die Tiefen von Instagram und auch meiner Kontaktlisten und habe mir jemand richtig professionellen hergeholt zu einem, wie ich persönlich finde, einem der wichtigsten Themen, die ich in diesem Podcast hätte je holen können. Denn es geht um unser aller Psyche und um unser geistiges Wohl. Und jetzt kommt der springende Punkt, dieses geistige Wohl in die richtigen professionellen Hände zu geben. Zwei solche professionellen Hände gehören der lieben Natascha Dieter Berger. Willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Sinan, herzlichen Dank für die Einladung.
Hey, freut mich, dass du sie angenommen hast. Und bevor ich jetzt hier schwadroniere darüber, was du machst und wieso deine Hände zu diesen kompetenten Händen gehören, erzähl du uns mal ganz eben, was du machst, wer du bist und warum du zu Kappa was zu sagen hast.
Gerne. Ich bin Psychotherapeutin aus Wien. Und damals, wie ich in Ausbildung unter Supervision war, ist mir schon aufgefallen, also da hatte ich eine meiner ersten Klientinnen, die war kinky und poly. Und wenn ich da in Supervision bei den Fällen war, ist das, was von den Lehrtherapeutinnen retour kam, hat sie mir dann immer zurückgespiegelt, Natascha, nein. Und hat mir Literatur zu lesen gegeben und so. Und da bin ich einfach drauf gekommen, dass in der professionellen Welt diese Themen noch nicht so ganz angekommen waren. Und das hat dann den Grundstein für meine weitere professionelle Laufbahn gelegt und mittlerweile bin ich eben Expertin für Polyamorie und Kink Awareness in Psychotherapie, habe zusätzlich dann natürlich eine Traumatherapieausbildung gemacht und eine Sexualtherapieausbildung nach Sexokorporell und ja, das sind so die Basisdinge. Und weil du gleich nach Kappa gefragt hast, wir haben uns, ich glaube 2018 das erste Mal so getroffen im Wiener Raum. Die anderen Kolleginnen, wo man mal wusste, die sind auch kink-aware und haben gesagt, treffen wir uns einmal einfach auf einen Kaffee, weil das Problem war immer, wo kann man denn Leute hinverweisen? Ja, das heißt, ich kann ja als Psychotherapeutin, wenn du zum Beispiel bei mir in Einzeltherapie bist und die hätte jetzt dann noch Paarthemen oder dann sagt deine Frau, sie würde auch gerne in Therapie gehen, die können nicht zu mir kommen. Das ist die Frage, wo verweist man hin? Und so haben wir damals begonnen, 2018, einfach so mit Kaffeetreffen, die anderen besser kennenzulernen, die das auch machen. Und aus dem ist dann dieser Kappa-Gedanke irgendwann geworden. Und somit haben wir dann 2020 den Vereinsantrag abgeschickt zur Kink Aware Professional Association. Und ja, das ist eben Kappa. Und ich mag, dass es für Kink Aware steht. Und man kann auch sagen, es steht für Poly Aware. Und für mich ist es einfach sowieso alles, was ein bisschen unkonventionell ist.
Genau. Jetzt, du sagst, du hast dich nach Kollegen umgesehen, die kink-aware sind. Jetzt ist das ein Anglizismus, wo ich sage, muss jetzt nicht jeder verstehen. Wenn wir jetzt sagen kink-aware, würdest du damit sagen, dass deine Kolleginnen und Kollegen und auch du somit ein gewisses Feingefühl und auch professionelles Verständnis für Kinks, Fetische und Polyamorie haben? Fasse ich das gerade richtig zusammen?
Ja.
Denn genau. Wenn ich das jetzt auch aus deiner Geschichte richtig raushöre, ich muss gestehen, ich habe keine solchen Ausbildungen wie du. Ich weiß auch nicht genau, was Supervision ist. Ich höre das Wort immer wieder.
Okay.
Aber heißt das, du warst in Ausbildung, hattest einen Fall und du sagtest, die junge Dame war damals Poly oder Kinky, eins von beiden. Und Supervision heißt dann, dass du mit deiner Ausbilderin nach dem Gespräch mit der Klientin nochmal in so ein extra gesondertes Gespräch gehst?
Genau, das ist, wenn du als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision arbeitest, das ist der letzte Teil der Ausbildung. Ja? Das heißt jetzt anders, es hat das Psychotherapeutengesetz wurde verändert, das heißt jetzt, ich glaube, in Fachausbildung unter Lehrsupervision, also es wird immer komplexer.
Hey, je aber, mehr Worte, umso geiler klingt es, ne?
Genau. Die Basis ist immer noch die gleiche, dass ich mir noch einmal Unterstützung hole, wenn ich sage, ich bespreche meine Fälle mit jemand anderem, weil Psychotherapie ist ein relativ einsamer Job. Und manchmal ist es trotzdem ganz gut, sich einen anderen Blick noch dazu zu holen, und den hole ich mir von meiner Supervisorin bzw. von meinem Supervisor. Da geht es einerseits auch darum, wie geht es mir mit meiner Klientin oder meinem Klienten, und auch, was sind noch für Inputs zu den Fällen.
Okay, und jetzt weiter zu diesem ersten Fall. Du hast damals diese quasi erste Klientin für dich analysiert, deine Schlüsse gezogen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat deine Supervisorin hatte dann ein ganz anderes Bild, was eben nicht nur entgegen deinem Bild war, sondern quasi auch, bitte steinige mich, wenn ich das falsch liege, aber die mehr oder weniger diese Kinkiness oder diese Poliness von dieser Person eher verurteilt hat. Sehe ich das richtig?
Verurteilt ist zu streng.
Ein zu hartes Wort.
Ja, genau, aber zumindest. Ich sage immer, wenn ich lustig bin, sage ich immer, wir leben ja alle in dieser Monokultur. Ja, weil bei uns, genau, die Heteromononormativität ist halt einfach rundherum, und sie fällt uns ja oft gar nicht auf, weil sie für uns so normal ist. Ja. Das heißt, unkonventionelle Welten in die Psychotherapie zu bringen, ist allein schon einmal ein Thema, ja, weil ich sage auch, wenn ich mit jemandem Psychotherapie mache aus Vorarlberg, das ist für mich schon ein anderer Kulturkreis, ja, da gibt es schon andere Konventionen, und die sind für Psychotherapie einfach wichtig, weil ja in der Psychotherapie das Wichtigste ist, in diese Lebenswelt einzusteigen von meinem Gegenüber, um zu schauen, wie kann ich denn hilfreich sein. Und wenn jetzt in der Ausbildung war es eben damals so, die Kinky- und Poly-Themen, die waren relativ unbekannt. Also man wusste zwar, dass es das gibt, aber was man dafür hilfreiche Interventionen setzen kann, da war ich sehr allein auf weiter Flur. Und das habe ich mir damals einfach dann selber gelernt, indem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch mit dem, was meine Klientin mir eben berichtet hat und rückgemeldet hat, mit dem dann mich vermehrt auseinandergesetzt habe. Ja.
Das heißt aber, du sagtest auch, deine Supervisorin hat dir dann noch Fachliteratur empfohlen.
Nein, die dann, nicht die Supervisorin.
Also wer dann?
Nein, die Klientin.
Ah, die Klientin,
es war gar nicht
Fachliteratur.
Ja, was die so Artikel, damals hat sie mir noch, ich weiß auch, noch Ausdrucke mitgebracht oder zum Teil halt schon, wenn irgendwo auf einer Internetseite jemand was geschrieben hat. Einfach, das war weniger wissenschaftlich damals, sondern einfach so Erfahrungswerte.
Also genau. Tatsächlich dieses Eintauchen in das Erlebte von den Leuten und nicht in das Analytische von jemandem, der das selbst gar nicht erfahren hat.
Ja. Und okay. Ich bin integrative Therapeutin, also ich bin sowieso nicht unbedingt analytisch. Wir haben in Österreich, glaube ich, 22 verschiedene Fachrichtungen für Psychotherapie. Und eben integrative Therapie ist das eine. Und dann gibt es ganz viele andere. Und also ich bin nicht Analyse, ich bin humanistisch.
Jetzt hast du etwas sehr, sehr Wichtiges erwähnt. Wir leben in einer heteromonogamen normativen Welt. Also die ist alltäglich, die ist so geprägt. Und jetzt bewegen sich in dieser geprägten Welt durchaus eine Millionenschar an Kinky-Menschen. Mhm. Kinky, queer, poly Menschen, die einfach ihre Sexualität, ihr Bewusstsein, ihr sexuelles Ich anders definieren und leben. Und die Struggles, die Kinky-Menschen dann haben, in Kontakt mit dem doch sehr verfahrenen und sturen, ich nenne sie mal gern die monogame Wand, mit unserer Gesellschaft, die Struggles, die diese Leute haben. Würdest du sagen, dass das eigentlich, das klingt jetzt so verallgemeinernd, aber ich kann es gerade nicht anders formulieren, bitte entschuldigt alle da draußen, würdest du sagen, dass die eigentlich viel dringender einen Platz brauchen, wo sie mal reden können, als der 0815 Otto, hetero Otto von der Straße?
Die kinky Menschen, die gegen die Monowand, dass die mehr einen Platz brauchen? Habe ich das richtig verstanden?
Mein Gefühl ist halt so, eben so ein hetero Otto von der Straße, der muss sich halt nicht mit so viel Ablehnung rumschlagen, mit so viel Hasskommentaren, die ihn vielleicht nicht selbst treffen, aber die man halt unweigerlich liest, mit so viel Vorverurteilung und so viel Verstecken und Aufpassen, wer kriegt was mit. Ich habe selbst auch teilweise das Gefühl, dass erst seit ich angefangen habe, viel mehr darüber zu reden, und ich rede es ja sehr öffentlich, geht es mir deutlich besser in meiner Haut. Und ich weiß aber, wie viele Menschen da draußen im Geheimen rumlaufen.
Ja, natürlich ist das ein Thema. Ich bin da ja auch immer sehr zwiegespalten. Ich mache seit 2018 die Poly-Gruppe gemeinsam mit dem Reinhard. Das heißt, da begleiten wir Menschen, die Poly leben, in einem Gruppensetting. Was ich super finde, weil dadurch einfach du Geschichten von den anderen auch hörst, wo man mitlernen kann. Und das finde ich einen wahnsinnigen Benefit von jeglicher Gruppenarbeit. Und da ist auch immer die Frage, wie geht man mit dem Poly-Sein um, ja? Und es kommt immer wieder, sollen wir uns outen, sollen wir uns nicht outen? Und ich sage immer, das kommt sowas von drauf an, weil es kommt auf dein Umfeld an. Und was glaubt ihr, wie die reagiert? Und ich glaube, da ist das mit dem Kinky-Sein manchmal sogar einfacher wie mit deinem Poly-Sein.
Weil Kinky auch Mono sein kann.
Ja, und weil es weniger Gefahr dann eben ist für die anderen Personen. Ich glaube schon, dass das oft so ein Thema ist mit dem, weil wenn man verheiratet ist und in dieser klassischen Mono-Beziehung lebt, dann ist auch klar, dass man dann keine Gefahr mehr ist. Und wenn man, also ich habe schon viele Frauen auch begleitet, die dann, wenn sie gerade am Land leben und dann geschieden sind, plötzlich ganz anders behandelt werden, weil plötzlich ist diese Person dann wieder eine Gefahr sozusagen für die Ehe. Und deswegen glaube ich, ist das definitiv zu unterscheiden zwischen Poly und Kinky, sind da doch andere Lebenswelten, auch wenn sie sich ja manchmal überschneiden. Und die Frage ist immer, womit gehe ich dann an die Öffentlichkeit? Das, ja, gerade Kinky ist eher so, wenn man den wissenschaftlichen Studien glaubt und den Umfragen und so, je nachdem, was man findet, haben ja 60% der Menschen sowieso zum Beispiel Kinky-Fantasien. Und ganz viele haben sie auch schon ausgelebt. Und viele haben Kinky-Fantasien, wo sie sie gar nicht Kinky nennen würden, aber sie sind halt da. Ja?
Und ich würde die Zahl sogar deutlich höher schätzen.
Deswegen ist auch immer die Frage, was sind diese Umfragen, was glauben die Menschen, wie werden diese Fragen gestellt, wie antworten die Menschen dann? Das ist ja auch alles beeinflussbar, sagen wir so. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, diese spielerische Komponente an diesem Kink einfach in den Vordergrund zu tragen, weil wir alle kennen ja eh diese Pornos, wo dann die Männer an der Leine herumgeführt werden. Und das ist halt, ich denke mir, was man da für Bilder im Kopf hat von diesen Pornos, ist ungefähr so wie mit den sexuellen Pornos. Ja, wir wissen auch alle, dass war echter Sex nicht unbedingt immer so abläuft wie im Porno. Und bei BDSM ist es halt das Gleiche. Das funktioniert meistens auch nicht ganz so, wie man das in den Pornos sieht, in den Mainstream-Pornos.
Was willst du mir sagen? Dein Pizzabote hat nicht einen 30-Zentimeter-Dödel?
Nee. Ich muss ihn mal fragen. Ja.
Eine Chat-Nachricht ist gerade reingekommen zu meinem Kommentar. Du meinst, Diskriminierungsstress und Mikroaggression erhöhen den Therapiebedarf. Würde sagen, ja, aber die entstehen nicht nur auf Basis von Poly-Kinky, sondern bei allen diskriminierten Gruppen. Okay, danke für den Input.
Ja, das jetzt, kann ich bestätigen.
Ja. Jetzt bist du ja Psychotherapeutin und behandelst Menschen aller Farben, Formen, Größen, Alter und so weiter und so fort. Nicht nur Kinky-Menschen. Aber Kappa, die Kink-Aware Professionals oder the Professionals Association. Yes. The Kink-Aware Professionals Association ist ja dann doch irgendwo ein, nicht einfach nur ein Name und fast schon eine Marke, sondern ein Leuchtturm für die Menschen, die suchen nach jemand, der sie versteht.
Ja. Yeah.
Wenn die dann zu dir kommen und sagen, ich war schon in Therapie, aber ich habe jemand gesucht, der Kappa ist. Was erzählen die Leute dir dann?
Meistens ist es eh so, dass die Leute wegen anderen Themen in Therapie kommen, wie zum Beispiel ihrer Depression, und aber für ihren Lebensstil nicht verurteilt werden wollen. Weil ähnlich, weil wenn sie bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin landen, die einfach von Kink oder Poly relativ wenig Ahnung hat und selbst wenn sie nur offen dafür sind, also es geht gar nicht um die Verurteilung, sondern auch wenn sie schon mal offen sind, haben sie trotzdem oft eben keine Ahnung von den Dynamiken oder so, und dann müssen die Patientinnen und Patienten zuerst einmal sehr, sehr viel erklären. Ja. Und deswegen kommen sie dann gern zu einem Kinkaware Professional, wo sie diese Dinge nicht alle erklären müssen, weil das vom Prinzip her schon einmal bekannt ist. Und somit kann man einfacher mal über seine Themen sprechen. Weil man auch keine Angst haben muss, dass man verurteilt wird, weil das ist was, das höre ich natürlich immer wieder. Ich habe erst letztens wieder ein Pärchen neu gehabt in Paartherapie, gesagt haben, sie haben jetzt schon 3 Paartherapeuten durchgehabt, wo gekommen ist, dass ja, das mit dem Poly-Sein, ist ja dann kein Wunder, dass die Beziehung nicht so gut funktioniert. Ne? Also nichts gegen meine Kolleginnen und Kollegen, das ist auch immer ein schwieriges Thema, aber man muss halt einfach schauen, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Ja, und ich bin vielleicht nicht die beste Therapeutin für, keine Ahnung, ich sage jetzt Borderliner oder was auch immer, aber mit Kinky- und Poly-Themen kann man gern zu mir kommen. Ich glaube halt schon, es gibt für unterschiedliche Themenbereiche, die man einfach hat im Leben, auch unterschiedliche Menschen, die hilfreich sein können. Ne?
Du, ich habe auch schon ein paar Mal von Professionellen, also wirklich von Therapeutinnen und Therapeuten Dinge gehört und gelesen, wo ich mir dachte, hey, du hast auch irgendwie 1920 geistig nicht ganz verlassen.
Es ist ja immer ein
Man
bisschen schwierig, weil man war nicht dabei und ich setze auch manchmal, glaube ich, paradoxe Interventionen, die manchmal aber total fehlschlagen, wenn sie nicht richtig ankommen. Dann denke ich mir, wer weiß, was ich schon gesagt habe, was so gar nicht gemeint war. Das kann natürlich auch sein, ja.
Also
Aber
die Dinge, die ich meine, die habe ich persönlich gehört und gelesen. Die wurden
ja.
auch mir an den Kopf geworfen von Therapeutinnen und
Okay.
Therapeuten. Das ist also nichts, das ich um zwei, drei Ecken gehört oder gelesen habe. Ich kann mich noch an eine amerikanische Therapeutin erinnern, mit der ich in eine Diskussion geriet, rund um wirklich dieses konservative, auch Geschlechterbild in Beziehungen, die das so richtig proklamiert auf jeder Seite. Und ich dann irgendwann drunter kommentiert habe, wie kannst du als professionelle Psychotherapeutin, Frauen raten, die Klappe zu halten, zu tun, was der Mann will und dafür zu sorgen, dass das Essen auf dem Tisch ist, damit es keinen Stress zu Hause gibt. So ungefähr ihr Content, also ganz grob zusammengefasst. Und ihre Antwort war, wie kannst du es wagen, als Mann dich hier in Weiblichkeitsthemen einzumischen? Du solltest Geld verdienen und Fleisch grillen gehen. Das war Wort für Wort ihre Antwort. Ich dachte mir echt so, das kann's nicht sein. Aber man würde ja glauben, dass diese konservative Haltung tatsächlich eher in der, sagen wir mal, älteren Riege von Therapeutinnen und Therapeuten da draußen vorherrscht, weil die sind ja noch vom alten Schlag, der alten Schule und bla, fuck die bla. Die Wahrheit ist aber, dass diese konservative Haltung ja nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern tatsächlich mit den persönlichen Präferenzen, aber auch, muss man leider so sagen, Vorurteilen der jeweiligen therapierenden Person.
Ja, natürlich. Wir sind ja alle Produkte unseres so geworden Seins, wie wir es in der integrativen Therapie sagen würden. Und eben das, unser Umfeld macht natürlich wahnsinnig viel mit uns. Ne? Ich sage, ich mag das auch immer, wenn es um Schuld geht. Wer ist denn schuld? Das ist natürlich in unserem Kulturkreis sehr gängig, weil das haben wir der Kirche zu verdanken. Da ist immer wichtig rauszukommen, was wer schuld ist. Und ich mag auch den Schuldbegriff nicht so, weil ich mag viel lieber in erwünschten und unerwünschten Ergebnissen einfach zu denken. Ja. Und trotzdem ist in unserem Kulturkreis Schuld einmal das Ding. Ja.
Und wenn du jetzt denkst, Kappa gibt es jetzt 5 Jahre, also den Verein, die Idee vermutlich schon deutlich länger in dir fruchtend, dieser Zusammenschluss, wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell?
Das kann man jetzt so, glaube ich, gar nicht so beantworten, weil das eine ist, wir haben auf der Homepage Menschen und ich glaube, das sind jetzt 70 mittlerweile. Und es gibt aber auch also wir haben viel mehr Interessentinnen. Ich habe auf der E-Mail-Liste über 200 Menschen schon am Newsletter. Und wir haben auch Menschen angebunden, die keine Newsletter wollen und aber sich hin und wieder dann bei uns melden oder zu einem Netzwerktreffen kommen, die nicht offiziell eben zum Beispiel Kinkaware arbeiten wollen, weil sie wollen offiziell nicht mit diesen Themen in
Ja.
Verbindung bringen, gebracht werden,
Sie wollen
sind.
den Stempel nicht.
Genau, sie wollen den Stempel nicht, was durchaus in Ordnung ist, ja.
Klar.
Und trotzdem Interesse am Thema haben und auch Kink-Aware arbeiten, aber damit halt nicht öffentlich werben, sagen wir mal so. Ja.
Weil natürlich auch du als professionelle Person, wenn du Kink Aware auf deiner Tür quasi stehen hast, bist du denselben Angriffen ausgesetzt wie die Kinky-Leute selbst. Wo wir beim interessanten Punkt sind, bekommt ihr denn auch unangenehme Post, unangenehme Kommentare, Angriffe?
Noch hält sich das in Grenzen, aber ich glaube auch, dass das in Zukunft mehr werden wird. Ich hoffe nicht so sehr, aber doch. Was ich schon zum Beispiel gemerkt habe, wir haben Anfang des Jahres irgendwann am Joy Club einen Online-Workshop gemacht zum Thema Trauma. Also Psyche und Peitsche haben wir den genannt, ja, und da ging es eben auch um kink-kompetent und trauma-affirmatives Arbeiten etc. Und da war ich total entsetzt, dass in der Vorwoche, da habe ich mir damals gesagt, ich werde das zukünftig nicht mehr machen, dass ich eine Woche vorher definitiv mir nicht mehr die Kommentare durchlese, weil da sind einige Anfeindungen gekommen. Ja, aber das ist halt, Menschen haben halt einfach ihre Themen und je sichtbarer man wird, polarisiert man einfach auch. Ne? Und mit dem Thema natürlich erst recht, ganz genau. Ja, das, wem erzähle ich das? Das weißt du.
Ja, da tuten wir beide ins gleiche Horn.
Ja.
Jetzt hast du aber gerade wieder so einen geilen Punkt gebracht, nämlich dieses Kink und also diese Peitsche und Psyche.
Mhm.
Ich hatte ja mit der lieben Tamara Berndorfer mal den Plan Psyche und Seil, quasi weil wir beide der Meinung sind, dass Shibari und Seilberg sehr beruhigend und auch ihre Arbeit unterstützend wirken kann. Sprich, sie macht die Therapiearbeit, ich kümmere mich darum, dass die Leute verschnürt werden.
Ja.
Und jetzt herrscht aber in unserer Welt ein allgemeines, ich nenne es jetzt mal ein Mythos. Ein Mythos, den du selbst vermutlich auch schon tausende Male gehört hast. Wer auf Schmerzen steht, der hat doch irgendwo ein Trauma oder dem ist mal irgendwas angetan worden. Wer auf Kink-Sachen steht, auf Fetische und so weiter, diese Person hat doch schon mal irgendwo sexuelle Gewalt erlebt. Wie, gerade du als Kink-Aware-Professional, was, wo kommt dir da Gift und Galle hoch?
Ja, das kann man so natürlich überhaupt nicht sagen, aber es gibt dieses Vorurteil, ja. Es gibt keine, glaube ich, endgültig klärenden Studien darüber. Die Studien, die ich kenne, die sagen eben, dass es nicht so ist. Und ich kenne auch persönlich genügend Menschen, die auch schon auf meiner Couch waren, die keine traumatischen Erfahrungen hatten. Aber was sich mittlerweile meine persönliche Meinung gebildet hat, ist, dass wenn ich aber kinky spiele und ich ein Trauma habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hochkommt, sehr viel größer, wie wenn ich einfach nur Vanillasex habe.
Mhm.
Das wäre vielleicht auch interessant. Beim Tantra kann ich mir vorstellen, dass es ähnlich ist, aber nicht ganz so offensichtlich, weil das ja doch eher, ich verbinde es eher mit fließenderen Dingen, ja. Und Kink spielt ja doch oft gerne an der Grenze. Und somit ist ja klar, dass ich an die Grenzen komme. Und das ist ja was Tantra normalerweise nicht so ganz auf seinen Fahnen sich schreibt, ja. Aber natürlich kommen dann, wenn Dinge da sind, die noch eher wieder hoch.
Kann ich so unterschreiben. Also ich kriege definitiv mit meinen BDSM-Spielen, mit dem Seil und den Peitschen schneller Menschen an Punkte, wo Themen aufploppen, als mit der Tantra-Massage. Aber es gibt halt dann, Personen sind unterschiedlich und es gibt Menschen, die den Kink-Teil gar nicht nehmen können und die auch mit dem Schmerzteil nichts anfangen können. Da führt dann der Weg halt auch da nicht durch. Das wäre einfach nicht richtig.
Muss auch nicht, ne?
Jetzt hast du vorhin erwähnt, ihr habt auf der Homepage allein 70 Personen circa gelistet. Du hast 200 Anfragen in den E-Mails und Leute, die Shadow gelistet sind, quasi oft in deiner Datenbank, aber nicht offiziell. Seid ihr in ganz Österreich vertreten oder seid ihr auch in Deutschland? Wo?
Wir sind auch in Deutschland. Das war relativ schnell klar. Ich finde es ja auch witzig, weil ich habe dann immer gesagt, ja, Kappa muss natürlich aus Wien kommen, ja, und mit der Geschichte einfach von Wien, von Psychoanalyse eben mit Freud und natürlich auch Leopold Sacher von Masuch, das heißt, kann man sagen, wo, wenn nicht aus Österreich und aus Wien muss das kommen, wenn es eine Vereinigung von Professionistinnen gibt, und wir waren da halt doch im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall die Ersten. Es gibt ja in den USA die National Coalition for Sexual Freedom, NCSF. Da bin ich auch schon lange gelistet, aber die sind einfach nur im englischsprachigen, deutschsprachigen Raum unterwegs. Da findest du vereinzelt mehr. Ich glaube, in Österreich sind da 5 Leute gelistet oder so, ja. Und das war mit ein Grund, wo wir gesagt haben, wir brauchen das eben im deutschsprachigen Raum. Und dadurch, dass, wie wir eben in Wien begonnen haben, ist es relativ schnell gekommen, dass einfach auch Anfragen aus Deutschland da waren. Und somit sind wir jetzt natürlich schon im ganzen deutschsprachigen Raum tätig. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Bis jetzt sage ich, der deutschsprachige Raum reicht mir, weil das muss man auch alles administrieren und eine Sprache ist eh schon genug. Wir haben einen Google Translator auf der Homepage, der uns das alles auf Englisch macht. Das heißt, nachlesen kann man schon, ja. Aber generell ist unser Fokus einfach einmal der deutschsprachige Raum, um es auch für uns einfacher zu halten. Es ist ja doch ein Non-Profit-Verein. Wir machen das alle ehrenamtlich. Ja. Da ist schon so viel Zeit und zu Beginn auch sehr viel Geld von mir reingeflossen und das ganze Ding und auch von meinen Kolleginnen, von den Gründungsmitgliedern natürlich auch. Ja. Da steckt schon viel Herzblut drinnen. Und das weißt du auch, wenn man Dinge macht, dann muss man da einfach Energie reinstecken. Ja, genau. Und deswegen, derweil einmal deutschsprachig reicht vollkommen.
Und wenn hier jetzt kinky Menschen zuhören oder eben, wie du sagtest, Leute, die eigentlich Themen haben für eine Therapie, aber ihren Lebensstil nicht erklären wollen, wie können oder was können die von Kappa bekommen oder was können die, ich will jetzt nicht sagen erwarten, erwarten ist so ein blödes Wort, aber was finden diese Menschen bei Kappa?
Naja, zumindest wir könnten sagen, es gibt mehrere Abstufungen. Das erste ist einmal, ob man einfach kink-friendly ist. Kink-friendly heißt, man hat einmal nichts dagegen. Ja. Das heißt so, okay, man hat zwar wenig Ahnung davon, aber man ist dem freundlich gegenüber gestimmt. Ja. Und dann kann man sagen, okay, kink-aware ist die nächste Stufe, wo man dann schon auch weiß, wie verschiedene Spielarten genauer funktionieren und Dynamiken dahinter. Und kink-kompetent wäre momentan die höchste Stufe, wo man auch damit arbeiten kann, wie kann man zum Beispiel kinky Praktiken auch einsetzen, um gewisse Themen zu bearbeiten. Das würde man natürlich nicht in der Therapie machen, aber in der Therapie begleiten. Ja, also ich mache das schon ganz gerne auch, dass ich mit Sexworkern unter Anführungsstrichen zusammenarbeite, indem ich weiß, wo ich hinverweisen kann, dass wenn mal jemand sagt, er will eine gewisse Erfahrung machen, ich sage, geh dorthin, also wärst ja du dann auch ein
Ich
Kandidat.
wollte gerade sagen, das wäre so der
Ja,
Moment, wo ich dir eine Visitenkarte auf den Tisch rüberschiebe.
genau. Ja, genau. Ja, weil das, ich finde sehr wohl, dass das wahnsinnig tolle Ergebnisse bringen kann, wenn man mit den korrekten Menschen einfach arbeitet. Ja.
Und
Ja.
ich sage ja auch immer, und beziehungsweise steht es auch auf meiner Homepage, ich kann begleitend zu einer Therapie, kann ich das
Ja,
Physische übernehmen, weil ein
genau.
Therapeut, Therapeutin, so, selbst wenn sie wollen würden, dürfen euch nicht anfassen. Fürs
Genau.
Anfassen kommt dann ich.
Ja, ganz genau. Und das ist auch gut so.
Ja, ich find das
Ja.
auch gut so, weil ich kann nicht therapieren. Wenn es dann wirklich ein Thema ist, was Therapiebedarf hat, dann sage ich auch immer, hey, das übersteigt meine Kompetenz. Ich bin nur ein Dude. Ich kann das, was
Ja.
ich kann.
Ja.
Aber hey, ja. Du hast.
Multiprofessionelle Zusammenarbeit.
Ich finde das auch maßlos unterschätzt und das ist aber auch etwas, wo ich glaube, da ist unsere Gesellschaft noch so ein bisschen der Stein im Weg, zu sagen. Das gibt es und das Angebot darf und kann nicht nur genutzt werden, sondern es tut auch gut, dieses Angebot zu nutzen. Ich merke es zum Beispiel beim Seil, meine Kundinnen, die sagen, hey, ja, ich wäre schon neugierig, kannst du die mal mitnehmen? Wenn ich es dann einmal mitgenommen habe und die das einmal leben, so, Zukunft bitte immer das Seil mitnehmen, immer das Seil mitnehmen. Und das ist so, da macht es einmal Klick, aber man muss sich da mal drüber trauen. Und wie, und der beste Rahmen ist eigentlich nicht nur mit einem Profi wie mir, sondern noch dazu, wenn der Tipp kommt von jemand wie dir, die sagt, hey, ich bin kink-aware, ich kann dir aus therapeutischer Sicht sagen, hier, wir sind an einem Punkt, das läuft gerade so gut. Es würde dir gut tun, wenn du vielleicht auch was für den Körper tust, denn das ist jetzt ein Saga von mir, das ist jetzt ein Satz von mir. Unser Verstand kann nur so viel verarbeiten und prozessieren und reflektieren. Manche Dinge muss aber der Körper erleben. Schwimmen kannst du nicht aus Büchern lernen.
Genau, ja, definitiv ist so, ja.
Und wenn du jetzt an den Weg von Kappa denkst und wo ihr euch gerade hinbewegt, legen euch da Politik und Gesellschaft Steine in den Weg oder hast du das Gefühl, momentan läuft's?
Momentan läuft's. Ich glaube, wir sind noch klein genug, dass uns keiner stört.
Wir
Ich bin
fliegen noch
gespannt.
unterm Radar.
Wer weiß, wann sich das ändert. ja, schauen wir einfach einmal. Ne? Deswegen ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, hochprofessionell zu sein und ja, nicht diese Grenzen einfach zu überschreiten. Und ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen gut begleiten Und wir haben auch eben im Kappa-Netzwerk, auch wenn Sexworker Professionals sind, sind es, dass wir sagen, wir sind kein Netzwerk für Sexworker, sondern wir sind ein Ally. Ich finde das super, was ihr macht, und das ist eine super wichtige Arbeit. Und trotzdem ist unser Klientel momentan einmal ein anderes, ne?
Ich würde mich auch, ehrlich gesagt, also ich für mich würde mich da niemals als Netzwerkpartner sehen, sondern eher als ein Werkzeug.
Ja.
Ich sage auch zu Tamara immer, wenn sie mich mal braucht für was, ich bin ein Werkzeug. Sie muss mir sagen, was ich liefern muss und wohin, und ich mache das dann. Ich bin sicher keiner von euch. Das würde ich mir nicht anmaßen. Ich meine das auch wirklich so. Ich habe den höchsten Respekt immer vor Therapeutinnen und Therapeuten, aber es gibt halt dann doch Dinge, die in meine Expertise fallen. Wo siehst du die Zukunft von Kappa? Wenn du jetzt sagst, der Traum, da soll es hingehen.
Also wir haben ja jetzt im Dezember den ersten Durchgang von der Kappa Academy als Basismodul. Und nächstes Jahr gibt es den ersten Kappa-Kongress. Und ich möchte einfach gerne auch diese Pionierarbeit, die meine Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel aus der Sexualmedizin und Sexualtherapie ja schon geleistet haben, einfach weiter vorantreiben, weil natürlich ist Sex alleine schon einmal ein Tabuthema und Kink ist dann halt noch viel mehr ein Tabuthema. Und ich bin schon gespannt, wer dann nach uns kommt und ins nächste Extrem geht sozusagen. Wird sicher auch noch irgendwann kommen, aber die Vision ist schon für mich, wir haben ja jetzt einerseits mit dem ICD-11 das Thema, das, weißt du, was ICD bedeutet?
Ja,
okay,
das ist der,
aber
der,
trotzdem.
Der, das ist dieser internationale Index für Krankheiten,
ganz genau.
Da, wonach quasi man nachschlagen kann, welche Krankheit wird wie quasi gelistet und
genau.
beschrieben. Und das sind dann auch so Punkte, die der jeweilige Patient oder Patientin erfüllen muss, um quasi
genau.
sechs, wenn du 7 von 10 hast, dann gilt
Zum
das
Beispiel,
als Fall. Und 2 von 10 heißt, ja gut, du hast Anzeichen davon, aber es ist nicht so.
Ganz genau so. Ja.
So
Also
ungefähr.
International Classification of Diseases. Und früher war die Paraphilien generell einmal, man hat sie als krankheitswertig gelesen. Wenn man genau gelesen hat, stand irgendwo ganz unten drinnen, aber nur wenn ein Leidensdruck dasteht. Da haben aber die meisten sowieso drüber gelesen und im ersten war es einmal als krankheitswertig angesehen, zum Beispiel, wenn man eine statistische ADA hat, ja. Und mit ICD-11, den gibt es noch nicht auf Deutsch, aber zumindest im Englischsprachig, also englischsprachig ist er schon durch. Sie haben Übersetzungszeiten von bis zu 5 Jahren. Also ich hoffe, dass er jetzt demnächst dann einmal wirklich mit der offiziellen Übersetzung kommt. Ist es per se nicht mehr so, dass die Paraphilien krankheitswertig sind, sondern nur noch dann die Paraphilienstörungen, ja? Und das beinhaltet eben nicht mehr, wenn es konsensfähige Personen betrifft. Konsens ist jetzt fix drinnen. Und nur noch, wenn Leidensdruck ist, dann ist es auch eine Störung oder wenn eben nicht konsensfähige Personen involviert sind. Und das ist ein wesentlicher Gamechanger. Und genau, deswegen freue ich mich wahnsinnig und hoffe ich auch, dass das weiter in die Richtung geht, dass wir mehr Richtung Spaß kommen. Und ich finde eben diese Spielwiesen, wie wir im Vorgespräch schon einmal gesprochen haben, von Tantra und BDSM, das sind ja alles Spielwiesen an Möglichkeiten. Ne? Und das sind so viele Dinge drinnen, die man dann in einem sicheren Rahmen, wenn man den herstellen kann, eben das kommt auf die Spielperson drauf an, ausprobieren kann, wo man sich anders erfahren kann und erleben kann. So wie du sagst, man lernt nur schwimmen im Wasser. Ist es einfach, dass ich ganz andere Anteile von mir auch kennenlernen kann. Und das ist was. In der integrativen Therapie sagen wir da auch Erlebnisaktivierung. Ja, und das finde ich einfach super und da will ich weiterhin. Also meine Vision ist wirklich dieses, lasst uns einfach mehr spielen. Weg von dem Krankheitswertigen. Und das ist natürlich in der Therapie sowieso da, weil dann kommen die Leute nicht, weil es ihnen so gut geht in die Therapie. Ja? Aber dass wir trotzdem Sexualität als was Spielerisches sehen können und nicht Sexualtherapie ist immer nur, ich habe Idee oder ich habe Unlust, sondern auch Sexualtherapie, finde ich, kann auch sein, dass ich sage, okay, und wie kriege ich mehr Spaß in mein Leben rein?
Ich glaube aber auch, dass ein Punkt, weil es mir gerade einfällt, von ein paar wenigen Kundinnen, wo während der Session mit mir quasi ein neuer Kink oder ein neuer Fetisch gekickt hat. Weil ich mache einfach mal, ich bin wirklich go with the flow. Und dann entstehen auch Sachen, die sich aus dem Nichts ergeben haben. Und Madame entdeckt, oh shit, das ist ja eigentlich viel geiler, als ich je dachte.
Ja.
In dem Moment feiernd komplett. Und dann irgendwie so, dann kommt dieser Afterglow und man redet, man sitzt und plaudert. Und ich bin ja so einer, ich stelle dann so ein, zwei Tage, drei Tage später, schreibe ich nochmal eine Nachricht. Na, wie geht's dir heute?
Super.
Ja, ich will ja wissen, wie sickert das alles, weil es waren ja doch intensive Erlebnisse und in dem Moment kannst du es oft nicht reflektieren.
Ja.
Und dann kommt manchmal kommt so dieses, boah, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mit Punkt X umgehen soll. Ich füge jetzt ein beliebiges Ding, sagen wir mal, es kam zu einem Natursektspielchen. So, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also es war mega geil und ich finde das auch super toll, wie sich das angefühlt hat, aber was stimmt jetzt nicht mit mir? Genau dieser, was stimmt jetzt nicht mit mir? Und da finde ich jetzt, da wäre halt dann so ein Gespräch mit jemand wichtig, die halt dann auf professioneller Ebene sagen, hör mal, du hast Spaß dran, du würdest das mit Konsens wiederholen und in sicherem Rahmen. Und nicht jemand, der sagt, ja, hier laut Jung bist du jetzt definitiv irgendwo so falsch abgebogen in deinem.
Und es das heißt ja auch nicht, dass man jetzt jedes Mal zukünftig, wenn man Sex haben will, Natursex-Spiele spielen will.
Korrekt.
Und dass man die jetzt mit jeder Person ständig und immer haben will. Das ist es ja nicht, sondern vielleicht war es das eine Mal und dann ist es das nie wieder und das ist auch okay.
Ja, aber diese Selbstverurteilung, das wäre halt dann was, wo ich sage, ich kann natürlich so viel zuhören und Rat geben, wie ich kann, aber letzten Endes ist es dann trotzdem von einem einfach kinky Menschen, der Sexworker ist. Ja. Ich finde, das macht einen Unterschied, wenn man das aus professionellem Munde hört, wenn es heißt, hier ist alles okay. Genauso konnte quasi, wenn man dann aus professionellem Munde hört, quasi, ja, natürlich habt ihr Probleme in der Beziehung, ich meine, ihr vögelt auch mit anderen Menschen. Da sind meiner Meinung nach, und drum finde ich auch Kappa so toll und wollte ich dich auch im Interview haben, ich finde viele professionelle Menschen, nicht nur Therapeutinnen und Therapeuten, auch sehr viele, wie heißen die jetzt, die Lebens- und Sozialberater, viel zu viele sind sich dessen nicht bewusst, welche Verantwortung sie haben mit dem, wie sie Dinge sagen und wie sie in ihrer Wortwahl bewusst oder unbewusst verurteilen.
Ja.
Denn das macht was mit den Personen, die eh schon zweifeln und nicht ganz sicher sind und vielleicht hakt es irgendwo. Hey, was ich schon gehört habe, das ist einfach nur grausam.
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen wie, in was für einem Kontext ist es denn auch gewesen? Ich möchte gerne eine Parallele ziehen, auch zum Dom sein, wenn du ein Dom bist, weil die Doms haben einfach auch wahnsinnig viel Verantwortung und du kannst im Vorfeld nicht alles klären. Das geht einfach nicht, weil die Leute wissen ja selber auch gar nicht, was dann alles ihre Trigger sind. Somit, wie sollen sie alles sagen können, wenn manche Dinge einfach so gut vergraben sind oder vorher nie da waren? Ja, dann, man hat das alles nicht immer voll bewusst da. Und somit, wenn du, es kann für den Dom nur die Maxime sein, dass man sagt, man geht nicht absichtlich über die Grenzen von einem anderen, aber man muss beide oder alle Spielpartner müssen in dem Bewusstsein sein, es werden wahrscheinlich Grenzen touchiert werden und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Ja. Mhm. Und somit, sonst brauchst du nämlich gar nicht zum Spielen anfangen. Das ist der eigentliche Punkt. Ja, weil wenn du so, dann bist du so gelähmt, dass dich sowieso nichts mehr tun traust. Und das ist ein bisschen ähnlich, dann ist das auch so ein Abzuwägen in der Therapie und dann auch in der Beratung, dass ich sage, naja, ich muss ja irgendwas tun und ich muss mir trauen, irgendwas tun und hin und wieder werde ich aber auch Fehler machen. Und das ist so. Und die Frage, finde ich, ist dann immer nur, wie gehe ich dann damit um? Mhm. Und ich habe auch schon, weißt du, das Spannende, ich in der therapeutischen Beziehung, die ist einfach das absolut Wichtigste, weil das ist das, wo wirklich Heilung passiert ist in der therapeutischen Beziehung. Nicht, was man, wie man sagt, welche Technik oder so, sondern diese Beziehung. Und ich habe auch schon, du kannst spüren, wenn die bricht. Ich habe auch schon, dass du dann fragst du Fragen und ich habe gespürt, mit dieser Frage, zack, bumm, ist die therapeutische Beziehung gebrochen. Das kann passieren, was soll ich machen?
Ja.
Ist einfach so, ja. Und dann denke ich mir auch, okay, was sind, ja, da, und auch die Präsidentin von Kappa hat schon Fragen gestellt. Wie kann sie sowas fragen, wenn das aus dem Kontext heraus und manchmal einfach Versuche von paradoxen Interventionen oder sonst was, weil, weißt du, wenn man Fragen stellt, manchmal ist es kommen die Leute dann noch mehr zu ihrer Erkenntnis, wenn sie sagen können, nein, das ist jetzt Bullshit. Ja, und das ist manchmal gar nicht so gemeint, also so erzähle ich dir halt von mir, ja. Und aber manchmal versteht es die andere Person trotzdem anders, dann kann ich Kopf stehen und es wird einfach so sein, weil ist jetzt kaputt, ja.
Das
aber
kommt
es
ja
ist,
immer darauf an, mit welchem Ohr jemand zuhört.
Ganz genau.
Und wenn du was sachlich meinst, der kriegt es ins emotionale Ohr, dann
ist es gelaufen, genau.
Ist es gelaufen, ja. Das ist in allen menschlichen Beziehungen so, wieso soll es in der Professionalität auch anders sein?
Ja, voll.
Wir haben auch eine Chatnachricht hier von einer Dame, die sagt, die Verurteilungen in Therapien sind wirklich mühsam. Ich habe eine bewegte Vergangenheit und über meine sexuellen Vorlieben habe ich mich teilweise gar nicht getraut zu sprechen, weil sie im Widerspruch zu meinen Erlebnissen stehen. Sprich, quasi, wenn, da wären wir, glaube ich, bei diesem Punkt, wenn ich A erlebt habe, aber das dann in meiner Sexualität genauso auslebe, hatte ich, glaube ich, auch schon mal mit der Therapeutin Jess Kugler hier besprochen, deswegen, da nimmt man doch so irgendwo so die Kraft und die Macht wieder in die eigene Hand, dass ich sage, ich erlebe das, was mir einst angetan wurde, aber diesmal zu meinen Konditionen.
Mhm.
So
Ja.
Mein Gedanke.
Ja. Was ist jetzt die genaue Fragestellung noch einmal, oder?
Ah, nein, das war jetzt quasi nur so die Anmerkung von einer Userin, wegen, dass sie in Therapien die Verurteilung halt das immer wieder erlebt hat und das sehr mühsam erlebt hat, weil eben sie eine bewegte Vergangenheit hat und nicht immer positiv, aber sie halt die Dinge, die sie genießt in der Sexualität, komplett im Widerspruch zu diesen negativen Erlebnissen stehen. Also, weißt du, was ich meine?
Naja, wenn es so nicht konkret ist, tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich weiß nicht, was jetzt dieser Widerspruch ist. Weil vielleicht würde ich gar nicht sagen, dass das ein Widerspruch wäre, aber ja. Kann schon sein. Wenn es ihr gut damit geht, dann ist es auch kein Widerspruch, ja?
In dem Fall kann ich tatsächlich etwas nehmen, was in der Kink-Welt gar nicht so selten ist. Menschen, die in irgendeiner Form tatsächlich sexuelle Übergriffe und Gewalt erlebt haben, sei das jetzt in der Teenager- oder Kindheitszeit oder eben auch tatsächlich als junge Erwachsene, wo Übergriffe stattgefunden haben, die aber dann trotzdem sich in Dom-Sub-Beziehungen geben, teilweise eben mit Degradern und ganz harten Doms, wo es heißt, ja, das ist ja dann auch nichts anderes als ein Übergriff. Und es ist, nein, das ist ein Übergriff zu meinen Spielbedingungen.
Nein, das ist kein Übergriff, weil es ist Konsens.
Ja.
Und das ist ein wesentlicher Unterschied und ich werde mein Stoppwort haben. Ich meine, da kann man jetzt wieder eigens philosophieren, braucht man ein Safe-Wort oder nicht, ja. Aber generell gibt es einfach Grenzen, die man vorher sich irgendwo ausgemacht hat und es soll allen Beteiligten gut gehen. Das ist ja auch bei Degradern, wenn sie konsensuell spielen, soll das ja eben Konsens sein, ne? Ja.
Ja.
Definitiv.
Fuck, jetzt habe ich. Es geht um Kontrolle und die holt man sich zurück, schreibt hier jemand.
Ja,
ich
habe das schon mehrfach auch begleitet, weil es kann einen wesentlichen Unterschied machen. Also nein ist ja im Normalfall auch kein Safe-Word, kann man sich zwar ausmachen, aber ist es oft nicht. Ja. Und da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, aber man kann natürlich Trauma-Enactment spielen im Sinn von in einem sicheren Rahmen, dass man dann ein Muster durchbrechen kann. Ja, da muss man sehr aufpassen. Muss man sich genau anschauen, aber ich sehe auch keinen Widerspruch darin, dass ich sage, wenn ich einmal einen sexuellen Übergriff oder wenn ich mehrere sexuelle Übergriffe erlebt habe, dass ich dann nie in einer Subrolle spielen kann. Das würde ich nicht so sehen, sondern es kommt einfach drauf an, muss man sich genau anschauen, ne?
Du hast vorhin erwähnt, wenn ein Pärchen zu dir kommt und dann eben Fragen haben, das ist mir ein Fallbeispiel eingefallen, wo ich mir dachte, das wäre jetzt was Geiles, wie du damit umgehst. Denn in so Paardynamiken sind nicht immer beide Parts kinky. Ja. Man kann sich ja wirklich verlieben in einen Menschen und dann erwacht in der einen Person die Kinkness und in der anderen Person nicht.
Ja.
Und manche glauben jetzt, ja gut, die eine will halt BDSM und Sadist sein und die andere mag keine Schmerzen. Nein, es gibt die andere Version. Die ist viel, viel wichtiger, weil du sagtest, die Doms haben eine Verantwortung. Die Doms tragen viel. Und ich als Dom habe erst vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht zu Topping from the Bottom.
Ja.
Und da gibt es einen tollen Film, The Duke of Burgundy, wo man zwei Frauen beobachtet, wo die eine eine richtig masochistische Sub ist und ihre Partnerin mit dieser Welt nichts anfangen kann. Und in diesem Film beobachtet man den geistigen Zerfall der Dom-Nicht-Dom. Wie die langsam zerbricht daran, was sie ihrer Partnerin antun muss. Und das ist immer bei so einem Punkt, wo ich dachte, wenn ich jetzt dich hier habe, wie wichtig wäre es eigentlich, dass Doms sich ab und zu auch mal einen Ort suchen zum Abladen?
Total, 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 weil eigentlich haben die Doms ja nur vermeintlich die Macht, weil ich bin ja nur dann ein Dom, wenn ich auch einen Sub habe, der sich von mir bespielen lassen will. Sonst bin ich ja gar kein Dom mehr. Ja?
Du kannst dich Dom nennen, wenn niemand freiwillig kniet, dann...
Ja, und der Sub kann sich fallen lassen und der Top hat die Verantwortung für beide. Und das ist ja das, was viele Tops auch oft dann übersehen und die brauchen. Also es gibt ja auch Top-Drop und ich finde dieses Aftercare auch für einen Top zu machen, ja, das ist ja, wie geht's dir dann? Natürlich, weil die oft, gerade die masochistischen Subs wollen oft immer mehr und mehr und mehr und mehr und dann ist das total schwierig dann auch und da finde ich es wichtig, die Doms und die Tops eben darin zu bestärken, auch einmal Nein zu sagen und aus, ja. Und ich weiß, das ist schwierig, wenn man die Person dann mag und dann bettelt die noch und sonstiges, ja. Aber hey, komm, da geht es um das eigene Seelenheil. Und wenn ich das nicht will, dann sollte ich das nicht machen. Ja, ich habe auch letztens eh angemerkt, ich glaube, ich würde es gut finden, wenn man auch einmal eine therapeutische Gruppe sozusagen, ich würde absichtlich eine männliche Gruppe machen unter Männern mit Top-Themen. Ja.
Ich glaube ja tatsächlich, dass es ganz viele Doms da draußen gibt, die diese Rolle spielen, weil es halt gerade so modern ist und weil ganz viele, und das hat nichts mit Modernen, sondern ganz viele Frauen oder ganz viele weiblich gelesene Personen entdecken gerade die submissive Seite an sich. Dieser Widerspruch zur emanzipierten Frau, die sie im Alltag, in dem Privatleben und auch im Beruf sein wollen und sollen, und um sich quasi in dieser männerdominierten Welt zu behaupten, die sucht ein Ventil. Und dieses Ventil ist oft in der submissiven Rolle in ihrer Sexualität zu finden. Mhm. Und wenn dann jetzt aber der jeweilige männliche Part oder männlich gelesene Part nicht die dominante Seite liefern kann, dann wird er zum Fake-Dom. Dann passiert dieses Topping from the bottom und er schlüpft in eine Rolle, die er nicht nur eigentlich nicht in seinem Innersten hat, sondern die ihn vielleicht sogar auffrisst. Also ich glaube, dass es ganz vielen Doms, erst recht jungen Doms da draußen so geht.
Ich plädiere deswegen wieder einmal einfach für das Spielerische, ja, weil ab wann ist denn Topping from the Bottom okay und wann wieder nicht oder so, ja, das sind alles so, ich bin einfach dafür, immer mit einem Lachen ist viel leibend, dass sie einfach Dinge ausprobieren zu können und nicht zu ernst nehmen. Ich weiß, es gibt auch die harten BDSMler und mit 24/7 und so, ja, bin ich trotzdem einfach ein bisschen vorsichtig. Ich finde das Spielerische einfach wichtig und das ist das, was ich gerne forcieren möchte. Mit dem will ich gerne auch mehr für die Öffentlichkeit tun, weil auch da wäre ich wieder bei der integrativen Therapie mit der Rollenflexibilität. Ja. Ich finde es auch gut, einfach wenn man beide Seiten spielen kann, weil es sind unterschiedliche Dinge zum Erleben. Ja. Und vielleicht, ich finde es gesund, wenn ich sage, man kann Dinge einfach einmal ausprobieren. Nimmt sie auch nicht zu ernst. Ja.
Und wenn ich jetzt da jetzt einen Bogen zu Kappa schlage, du hast vorhin so viele geile Projekte für nächstes Jahr erwähnt, einen Kongress und eine eigene Akademie und so weiter und so fort. Jetzt gibt es durchaus auch die ein oder anderen Kink-Events. Ich selbst war erst kürzlich vor einem halben Jahr circa auf der BoundCon, die ich sehr gefeiert habe. Also ich habe das dort so genossen. Könntest du dir vorstellen, dass es irgendwann unter dem Namen von Kappa vielleicht auch sowas gibt wie eine Messe, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Fetischmesse zum Einkaufen, aber so eine Art, keine Ahnung, unterhalte dich mit den Profis, so mit TED-Talks und so Sachen. Oder ist das der Kongress, nehme ich da was vor?
Naja, beim Kongress...
Also da werden wahrscheinlich nur Professionelle sein.
Es geht eher als Zielgruppe Professionals. Ja. Okay. Also momentan ist das Zielbild eher, dass wir auf der professionellen Ebene Dinge anbieten, um eben, weil wie wird man momentan Kinkerware Professional? Das kann, jeder kann sich so nennen. Und ich hätte schon gern einen minimalen Qualitätsstandard, ja, dass ich sage, wenn bei uns wer auf die Homepage möchte, reden wir mit diesen Menschen. Wir klopfen das zumindest ein bisschen ab, dass man sagt, okay, dass nicht jeder daherkommen kann und sagen kann, okay, ich arbeite ab jetzt Kinkaware, sondern wir wollen schon wissen, ob die Menschen wirklich ein bisschen Ahnung haben, ja, damit man zumindest minimal einen Qualitätsstandard haben. Und mit der Academy, wo man sagen, mit diesem Basismodul soll einfach so ein Grundstein gelegt werden, damit wir alle dann vom Gleichen sprechen. Ja, weil wenn dann die Basis ist, so wie die Basis beim Kinkspiel normalerweise Konsens ist, dass man sagt, okay, wo weicht man ab, etc., damit das zumindest bewusst ist. Ja. Und das ist das, was momentan mir eher vorschwebt und eben auch mit dem Kongress, wo man sagt, wir haben gerade Call for Papers, dass man sagt, wo gibt es wissenschaftliche Studien, die wir wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Ich kann ja auch nicht alles lesen und ich will ja auch gern mehr noch lernen. Ja? Und wenn es dann Menschen gibt, die eben irgendetwas erforscht haben, ihre Ergebnisse präsentieren und so. Ja? Eher in die Richtung. Wenn man sagt, willst du mit einem Kinkaware Professional reden? Wir sind zwischendurch eher auch schon gegangen an, wir waren auf diversen Stammtischen einmal, um uns einfach auch bekannter zu machen. Ja. Und gerade die Tamara ist jetzt auf der nächsten SAT und nimmt auch dort dann das Caparola.
Steht auch gerade im Chat.
Ja, genau. Ja. Also einfach, damit wir bekannter werden, damit man auch weiß, wo man einen Kinkaware Professional finden kann. Ja.
Weil ich merke, nachdem ich mich ja eher in der aktiven Szene bewege, als in der professionellen, also ich bin bei den Machern, nicht bei den Helfern, es gibt gerade so ein kleines Aufploppen von so Kink-Gruppen, wie zum Beispiel im Circle of Pleasure, die ich ja auch schon mal zu Gast hatte, wo ich auch Mitglied geworden bin, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Kink und BDSM Menschen näher zu bringen mit Mini-Workshops. Also so Mini-Workshops. Du gehst da nicht raus und hast plötzlich eine Ahnung, wie man jemand in eine Suspension aufhängt oder wie man professionell mit einer Bullwhip umgeht. Aber du hast schon mal für eine halbe Stunde, keine Ahnung, eine Bullwhip in der Hand gehabt, hast erklärt bekommen, wieso man nicht auf kalte Haut schlägt, hast vielleicht erklärt bekommen, wie man eine Futomomo bindet oder sowas. Kleinigkeiten, Peanuts. Und solche Gruppierungen tauchen gerade vermehrt auf. Nicht nur der Circle of Pleasure, es gibt diverse Mini, ich nenne es jetzt Gruppen, weil Vereine sind es noch keine, glaube ich, oder schon. Und ich möchte jetzt niemandem irgendwas antexten, was vielleicht nicht wahr ist. Die tauchen mehr und mehr auf, sowohl auf Joy Club als auch auf Fatlife, ploppen die auf. In der Wiener Szene, in der Salzburger, in der Oberösterreichischen, in der Steiermark, überall tauchen die auf. Und ich glaube, dass diese Minigruppen auftauchen, weil tatsächlich irgendwo der Bedarf da ist, für Unwissende da mal eintauchen zu dürfen. Sozusagen eben, jemand gibt mir unter Aufsicht mal eine Whip in die Hand und erklärt mir, wie das geht. Ich kann da mal reinschauen, liegt mir das oder nicht? Liegt das meiner Partnerin, meinem Partner oder nicht? Bin ich die Dominante, die Submissive oder eher die Switchende? Und auch wieder Seil und vielleicht auch mal Nadelrädchen. Ich habe dort mehrere Workshops gemacht. Einen zu Tantra, einen zu Squirting und einen zu Degrading. Also auch ich habe da meinen Senf dazu gegeben. Und ich merke halt wirklich, da sitzen dann Leute, die mit zum Beispiel Degrading nichts anfangen können, aber die sagen, ich will das mal von einem Profi hören, sehen und will Fragen stellen können, weil das macht mich fertig. Mhm. Und diese Leute sagen dann auch, ich würde nie Degrading machen, aber ich denke jetzt anders drüber. Mhm. Also da ist so viel Neugier da aus der Sexszene, nenne ich es jetzt allgemein. Drum frage ich auch quasi, wird sowas vielleicht auch von euch geben? Weil ich glaube, unter noch mal professioneller Aufsicht wird das was ganz anderes machen.
Das ist, glaube ich, das geht in, finde ich, momentan in die ähnliche Schiene, wie dass ich sage, wir wollen auch keine Sexworker-Listen. Das heißt, eigentlich ist es nicht unser Ansinnen, in die Richtung zu gehen, sondern die Tour sollen einfach die Tour bleiben und machen.
Bin ich schon bei dir. Drum war mein Gedanke nicht, dass ihr was tut, sondern ihr seid ja die Lehrenden. Ihr seid ja die mit dem Wissen, mit dem Fachwissen. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe auf einen Mini-Workshop da in den Swingerclub Karibik beim Sinan zum Thema Degrading und keine Ahnung, nächstes Monat ist eine Veranstaltung von Kappa, da kommt ein Fachvortrag zum Thema Degrading von Natascha Dieter Berger, die erklärt dann aus psychotherapeutischer Sicht die Dynamiken von Degrading und was das mit uns macht. Weißt du, was ich meine? Dass ich
Ja,
glaube,
das kann ich mir schon vorstellen, dass sich solche Dinge ergeben. Das wird sich weisen.
weil
Ja.
ich glaube tatsächlich, dass es mehr als genug Leute gäbe, die solche Fachvorträge hören wollen würden.
Ja.
Bleiben wir beim Natursekt King, die sagen, okay, ich habe es jetzt erlebt, ich habe dann einen Profi mal bei der Hand gehabt, aber ich will es jetzt mal vielleicht professionell verstehen lernen oder zumindest mal von einer professionellen Person hören. Wie könnte man da quasi irgendwie das zusammendröseln? Das dachte ich gerade so, ob sowas vielleicht, wie gesagt, nicht so Tour, sondern ein eben Vortragsevent, wenn man so will.
Du, was die Zukunft bringt, wird sich eh weisen, ja, weil ich kann mir viele Dinge vorstellen. Mir ist halt die Professionalität sehr wichtig und deswegen möchte ich auch gern Dinge mit Wissenschaftlichkeit untermauert haben. Und wir sind aber bei den Kinky-Bereichen, ist die Frage, es gibt noch nicht so viel Studien. Ja, das
Okay, das wäre dann also anekdotische Beweisführung anstatt empirischer, okay.
ganz genau. Ja, und das ist so, aber es würde mich total freuen, wenn wir auch mit dieser Kappa-Initiative da mehr in die Richtung bringen könnten. Ich habe jetzt letztens wieder gehört, von einer Uni, wo jemand über irgendein sexuelles Thema mit Kink forschen wollte und dann wurde ihr von ihrer Uni total davon abgeraten. Ja, also du hast dieses Stigma da auch in den, es ist einfach allgegenwärtig rundherum noch, ja.
Ich wurde schon von zwei Unis angefragt, einmal von der Uni Magdeburg boah, was war das? Schön vergessen. Ging es auch um Sexarbeit und weiß nicht mehr genau, was der genaue Titel war des Ganzen. Aber da hat mich auch der Doktor, der diese Studie macht, der hat mich interviewt. Und jetzt hat wieder eine Uni angefragt, da habe ich aber vergessen, welche Uni. Ich weiß, da geht es aber um Sexarbeit und Elternsein, wie diese beiden Ebenen kombinierbar sein. Und da folgt das Interview noch.
Ja.
Also deutsche Unis haben uns Österreichern da was voraus.
Gott sei Dank tut sich einfach was, ja. Und ich glaube halt auch, oder ich bin ein bisschen stolz drauf, wenn ich mir denke, mit Kappa was gegründet zu haben, was da sicher mithilft, dass das auch immer mehr einfach ins Bewusstsein kommt, ja. Genau.
Ja, ich finde auch, ich habe jetzt tatsächlich mit Kappa auch ich selbst, ich merke schon immer wieder, wenn irgendwie so Gespräche aufkommen, sowohl eben also auf beruflicher Ebene als auch so im privaten Kontext, und ich merke, okay, dann sage ich, kennst du Kappa schon? Hast du schon mal bei Kappa reingeschaut? Du findest vielleicht bei Kappa was. Also,
Sehr
Chatnachricht, habe meine Bachelorarbeit über sexuelle Gewalt geschrieben und habe da auch Dinge erlebt, wo ich leider abraten würde, das Thema anzugehen.
Ja, das ist was, das hören wir einfach immer wieder. Das ist nicht so easy und das ist ein bisschen ähnlich wie die Frage auch vorher, wo du gesagt hast, wie sich die Menschen outen oder auch nicht. Das kommt einfach immer drauf an und ich habe schon so viele Sachen gehört und die Frage ist immer, welche Konsequenzen bin ich einfach bereit zu tragen und was ist es mir wert, weil es wird meine Energie einfach dabei draufgehen. Und das ist der Rat, den ich den Menschen im Normalfall immer gebe. Aufwiegen, und ich finde es super, wenn es wer macht und total unterstützenswert, und dennoch bitte achtet auf eure eigenen Energien.
Sehr schön gesagt. Und eine vielleicht ein bisschen kitschige Frage hätte ich jetzt, so quasi als kleiner Abschluss jetzt. Wenn du von Herzen jetzt quasi einen Absatz schreiben würdest, was ist von Herzen Kappa für dich?
Von Herzen ist Kappa für mich die Förderung von Unkonventionalität und dass das total in Ordnung ist.
Sehr schön. Gut, liebe Leute da draußen, ihr habt es heute gehört. Kappa gibt es in ganz Österreich, ganz Deutschland. Es gibt eine Homepage, wo ihr eine Liste an professionellen Namen findet. Ihr könnt aber auch die liebe Natascha oder generell Kappa kontaktieren und sagen, hey, ich bin aus dieser oder jener Ecke. Vielleicht gibt es auch jemand, der nicht auf der Homepage gelistet ist. Haben wir heute auch erfahren. Wenn ihr sagt, ihr sucht professionelle Hände und Ohren und Rat, die euch nicht verurteilen dafür, wer und wie ihr seid, ja, dann wisst ihr jetzt, wo da jemand zu finden ist. Nutzt die Gelegenheiten, nutzt die Tatsache, dass es sowas endlich gibt und dass auch kinky sein mal nicht der Grund für eure Probleme sein soll. Ja. Ich bedanke mich bei dir, liebe Natascha, dass du hier warst. dass du uns erklärt hast, nicht nur wie du zu Kappa gekommen bist, sondern man merkt bei dir auch richtig, dass da ist echt Ahnung da. Man spürt's, man hört's, ja. Dass du jetzt nicht einfach nur mal Shades of Grey gelesen hast.
Habe ich aber auch.
Ja, man muss auch die Schattenseiten kennen.
Ja.
aber das ist einfach großartig. Danke, dass du da bist.
Danke dir, lieber Sinan, für die Einladung und für die netten Worte jetzt zum Schluss. Da geht mir auch das Herz auf. Dankeschön, ja.
Und liebe Leute da draußen, bei euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Podcast-Clan-Mitglieder, vielen Dank für die Unterstützung. Falls ihr mich auch unterstützen wollt, ihr könnt auf www.vikingtantra.com könnt ihr Mitglied werden und den Podcast-Clan buchen. Oder ihr sagt, ich will den Sinan einfach so unterstützen, dann gibt es auch einen Spenden-Button. Denn von Sexarbeit kann man nicht wirklich leben. Das ist ein bisschen, als Mann ist das ein bisschen schwieriger. Ich freue mich über eure Unterstützung, weil dann, wenn da Geld reinkommt, habe ich die Zeit, dass ich Gäste recherchieren kann, wie die liebe Natascha für so geile Themen. Es kommt dieses Monat noch ein toller Gast, allerdings erst in 2 Wochen. Nächste Woche mache ich Sendepause, da bin ich in einer Shibari-Fortbildung. Da lerne auch ich wieder mal was dazu, aber unser nächster Gast ist auf Instagram bekannt als Gentle M. Ihr dürft euch auf ihn freuen. Mega, mega geiler Dude. Wir stellen gerade im Chat fest, wie viel wir gemeinsam haben. Es ist absolut fantastisch. Und mit ihm rede ich, liebe Natascha, würde ich freuen, über die Demut der Doms und dass Doms sich oft viel zu ernst nehmen.
Oh ja, das ist sicher so.
Das Ding ist. Ah ja, gut. Und liebe Zuhörer, empfehlt diesen Podcast weiter, sendet ihn eurer besten Freundin, sendet ihn eurer Oma. Und ich wünsche euch da draußen, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex.